Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, Fest- und Ehrengäste. Ich möchte mit euch, die ihr hier viel investiert habt, um eure Kirche zu erhalten, schön zu erhalten, ein bisschen zunächst in die Zeit zurückgehen und fragen, in welcher Mentalität, in welcher Zeit ist diese schöne Kirche in Dommelstadel eigentlich erbaut worden? Der erste Punkt soll unter der Überschrift stehen, Gott in allen Dingen suchen und finden. Zunächst diese Zeit des Barock, nachher auch des Rokoko, der diese Kirche verpflichtet ist vom Kunststil, war eine Zeit, in der sich die Katholiken besonnen haben auf das, was eigentlich ihre Mitte, ihre Stärke ist. Sie wissen, dass der Barockzeit die Wirren der Reformation, der Kirchenspaltung vorausgegangen sind und sie wissen, dass die evangelischen Geschwister Wert gelegt haben, einerseits auf Innerlichkeit, auf persönliche Gottesbeziehung und dass sie andererseits sehr kritisch gegenüber dem waren, dass man zu sehr Reliquien verehrt hat, dass man vielleicht zu sehr Bilder verehrt hat und deswegen haben unsere evangelischen Geschwister in ihren Kirchen eine gewisse Nüchternheit einziehen lassen. Auch mit einer bestimmten Berechtigung. Und dann kommt jemand wie Ignatius von Loyola als der Begründer des Jesuitenordens und hat gewissermaßen als Programm einer Art katholischen Erneuerung, Besinnung auf die eigenen Wurzeln, diesen Leitsatz, Gott in allen Dingen suchen und finden. Und in allen Dingen war zum Beispiel die Schönheit der Schöpfung, aber zum Beispiel auch die Schönheit der Kunst, die Schönheit der Architektur, die Schönheit der Musik. In der Barockzeit sind neue Formen von Kunst, von Architektur, von Musik, von Räumlichkeit, von Raumgestaltung entstanden. Mitten in dem und durch das sollte die Gegenwart Gottes verdeutlicht, veranschaulicht und gefeiert werden. Und diese Kirche ist ein Ausdruck davon. Selbst die Trinität versucht man hier einigermaßen darzustellen, nicht, dass man bei den Bildern hängen bleibt, sondern dass man gewissermaßen das Herz erhebt und sagt, so großartig ist unser Gott. Und der ist hier in dieser Kirche unter uns. In dieser Zeit Gott suchen in allen Dingen und ihn auch finden, hat sich die katholische Kirche auf ihre Wurzeln besonnen und sich gewissermaßen von innen her erneuert. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, jetzt leben wir in einer Zeit, in der die Herausforderungen anders sind. Wir leben in einer Zeit, in der wir spüren, dass eine säkulare Kultur, die sich schwer tut, sich auf Gott zu beziehen, die sehr diesseitig ist, oft sehr individualistisch, oft sehr materialistisch, aber auch mit guten Seiten, mit einem tiefen Bewusstsein für die Freiheit des Menschen. So eine Kultur gräbt sich gewissermaßen in die Herzen unserer Gläubigen vor und fragt sehr intensiv, wie könnt ihr denn Gottes Gegenwart heute plausibilisieren? Wie könnt ihr mir erklären, dass ich mich in dieser Zeit, in dieser Wirklichkeit wirklich auf Gott besinnen kann? Und wir merken, liebe Schwestern und Brüder, wie wir nach und nach gewissermaßen auch Gläubigkeit und Glauben verlieren. In einer Zeit, in der volkskirchlich so viel mitgetragen wurde an Gemeinschaft und wo man irgendwie selbstverständlich dabei war, so wie heute, das ist auch noch ein sehr schöner Ausdruck von Volkskirche, wenn einen die Gemeinschaft irgendwie mitträgt und auch mitverpflichtet, ist man irgendwie selbstverständlich dabei und das macht auch was mit meinem Glauben. In einer Zeit aber, in der gewissermaßen die Volkskirche so langsam am Verschwinden ist, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man dabei ist, muss man vor allem für unsere jungen Menschen heute plausibel machen, warum es richtig und gut und kostbar ist, hier Gott miteinander zu feiern. Und wir spüren, dass wir uns schwer tun, Antworten zu finden. Wir spüren, dass wir uns schwer tun, heute jungen Menschen zu zeigen, warum der Glaube kostbar und wichtig ist. Der zweite Punkt, wo ich versuche, eine Antwort auf das zu geben, heißt Jesus kennenlernen, vielleicht auch neu kennenlernen. Und ich möchte das versuchen zu erklären über die Architektur von Beziehungen in unserem Leben. Ich lebe in einer Generation, jetzt meine Generation, wo sehr häufig die Eltern von Menschen meines Alters sterben. Und ganz viele Menschen, mit denen ich dann darüber rede, über die Frage, was ist das eigentlich für ein Gefühl oder für eine Erfahrung, wenn deine Eltern sterben, dann sagen manche, es ist, als wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Warum? Naja, weil Eltern irgendwie gewissermaßen selbst eine Art geistiger, moralischer Beziehungsboden sind, auf dem wir hineingewachsen sind in die Welt. Wir haben von ihnen so viel gelernt. Wir sind von ihnen getragen worden, hineingetragen worden in das Leben. Aber jetzt, wenn man mal überlegt, wie wird denn eine Beziehung unter uns zu sowas wie Boden, zu sowas, was trägt? Meistens gehen Beziehungen, jetzt gehe ich mal von dem Bild der Eltern weg, sondern vielleicht auf Partnerschaft oder Freundschaft hin, die gehen meistens an, indem man jemanden erkennt. Man erkennt den anderen jetzt mal erst nur mit seinem Verstand und denkt sich, naja, der ist intelligent, sympathisch, hübsch, charmant, was auch immer, und findet diese Person irgendwie anregend, anziehend. Dann kommen irgendwann die Emotionen dazu und man fühlt sich froh in dessen Gegenwart, dankbar in dessen Gegenwart, vielleicht ein bisschen verliebt in dessen Gegenwart. Die Emotionen kommen dazu. Aber irgendwann stellt sich der Punkt, die Frage, entscheide ich mich für diese Person? Fange ich an, in einer persönlichen Entschiedenheit mit dieser Person zu leben? Und dann merken wir, jetzt geht es nicht mehr nur um Gedanken, nicht mehr nur um Gefühle, sondern irgendwie die Gemeinschaft mit dieser Person wird auch die Lebensqualität, in der ich stehe, der Boden, auf dem ich stehe. Der Verlust einer nahestehenden Person bedeutet, mir zieht es manchmal den Boden unter den Füßen weg. Ja? Also die Entscheidung für eine Person und das Hineinfinden in das Beziehungsleben mit dieser Person schenkt tragfähigen Boden, ganz oft. Ganz viele von Ihnen sagen, ja, in meiner Familie bin ich getragen. Von meinen Freundinnen und Freunden fühle ich mich getragen. Habe ich Boden. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns jetzt fragen, von dort her, was bedeutet unsere persönliche Gottesbeziehung für uns? Unsere Christusbeziehung, von der ich oft rede, das wissen viele. Ist es etwas, worüber ich nachdenke? Und denkt mir, ja, irgendetwas Hägers gibt schon und der Herr Jesus wird schon irgendwie dabei gewesen sein? Ist es etwas, womit ich Emotionen verbinde und denkt mir, ja, auch gut, wenn ich an Jesus denke, da geht mir manchmal das Herz auf? Oder ist es, und das ist, meine Lieben, das Entscheidende, ist es jemand, der mir Boden unter den Füßen gibt, auf dem ich stehe, in dem ich gehen kann? Warum ist das wichtig? Naja, weil, wissen Sie, in dieser Welt sind alle Beziehungen endlich. In dieser Welt ist nichts, woran wir uns festhalten können, so von Dauer, dass es ewig hält. Aber die Beziehung zu Christus hält ewig, ist für die Ewigkeit. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich vorhin gesagt habe, solange Gemeinschaft, Volkskirche uns irgendwie hält in der Beziehung, ist es irgendwie wie selbstverständlich dabei. Aber man kommt auch einigermaßen um die Frage drumherum, bin ich für Jesus entschieden oder nicht? Man ist halt irgendwie dabei und es ist irgendwie selbstverständlich da. Aber in dem Augenblick, wo das schwächer wird, die Kirchenbindung schwächer wird, in dem Augenblick sind wir neu herausgefordert, uns für ihn zu entscheiden. ihn kennenzulernen, ihn lieben zu lernen und mit ihm durchs Leben zu gehen. Ist er der Herr meines Lebens? Darf er das sein? Kenne ich ihn? Wenn Sie sich fragen, kenne ich ihn, dann fragen Sie sich einfach mal, wie gut Sie von ihm erzählen können. Sie haben seinen Namen, Sie sind Christin oder Christ. Wie gut kann ich von ihm erzählen? Wie viel Zeit schenke ich ihm? Wie viel Zeit gebe ich seinem Wort? Helfen wir einander, von ihm erzählen zu können? Ich erzähle gerne ein Beispiel, das mir untergekommen ist, das ich nicht anklagend sage, sondern einfach, um auch die Situation zu verdeutlichen. Ich habe mit dem Dr. Beer war das noch ein Haus eingeweiht für junge Flüchtlinge, ein Caritas-Haus, wo minderjährige Flüchtlinge da waren. Also meistens sind es Kerle gewesen, die irgendwie zwischen 17 und 20 waren. Und dann kommt eine junge Caritas-Mitarbeiterin zu mir und sagt, Herr Bischof, ich habe jetzt da einen jungen Mann, einen Syrer, der interessiert sich sehr fürs Christentum. Wo schicke ich denn den hin, weil der Pfarrer hat keine Zeit? Dann habe ich gesagt, wissen Sie, sage ich ohne Anklage, aber Sie sind der hauptamtliche Caritas-Mitarbeiterin in einer kirchlichen Einrichtung. Und in diesem Land gibt es 23 Millionen Katholiken und ähnlich viele evangelische Geschwister. Und Sie fragen, wo schicke ich den hin, weil der Pfarrer keine Zeit hat. So ist die Situation, liebe Schwestern und Brüder. Und deswegen sind wir herausgefordert, neu zu verstehen, wer ist eigentlich der, an den wir da glauben? Und glauben wir, dass das der ist, den die Kirche verkündet, der sich hier uns schenkt, damit er uns innerlicher wird als wir uns selber, damit wir auf diesem Boden stehen. Wir wissen, wenn wir in die Weltkirche hineinschauen, überall, wo Kirche wächst, gibt es in der Regel kleine Gruppen von Menschen, die sich offen, ehrlich, angstfrei versuchen, über ihren Glauben zu verständigen und durcheinander Jesus tiefer kennenlernen und darüber sprechen lernen. Ich möchte Sie auffordern, suchen Sie sich Gelegenheit, fragen Sie, wie viel ist mir diese Beziehung eigentlich wert, weil ehrlich gesagt vom Evangelium her ist es die wichtigste Beziehung unseres Lebens. Wie viel ist sie Ihnen wert? Und jetzt der dritte Punkt noch, liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium und die erste Lesung waren sehr, sehr kleruskritisch. Wenn Sie es gehört haben, in der ersten Lesung wird der Prophet zitiert, wie er die korrupten Priester irgendwie schimpft und für unglaubwürdig erklärt und ihnen das Gericht androht. Und im Evangelium haben wir gehört, wie Jesus sagt, die Pharisäer, die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten sind lauter Heuchler. Die tun nicht, was sie sagen. Jetzt sagen wir es mal mit unseren Worten, Wasser predigen und Wein trinken. Sie tun es, um gesehen zu werden, um toll vor den Leuten darzustellen, aber sie haben im Grunde ihr Herz weder bei Jesus noch beim Vater. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich sowas lese, ja, vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Berufstheologen im Evangelium in der Regel die Gruppe sind, die am schlechtesten wegkommen. Schriftgelehrte, Pharisäer, Gesetzeslehre, Hohepriester, die alle kriegen immer eine mit von Jesus. Immer. Es gibt auch da und dort ein paar positive Beispiele bei Pharisäern, darf man auch nicht leugnen. Und Jesus sagt sogar, es gibt eine Autorität, die ihnen von Gott gegeben ist. Sie sitzen auf dem Stuhl des Mose. Also tut, was sie sagen, aber macht nie nach, was sie selber tun. Glaubwürdigkeit von Kirche bedeutet, liebe Schwestern und Brüder, wir alle müssen in gewisser Hinsicht auch runter vom Balkon, wie das der Papst Franziskus sagt. Vom Balkon aus kann man nicht evangelisieren, sagt ausgerechnet einer, der, wenn das erste Mal in der Welt gesehen wird, am Balkon steht. Aber er meint damit natürlich das, was er selber vorlebt, hinausgehen, auch an die Ränder gehen, liebe Schwestern und Brüder. Wenn wir uns fragen miteinander, wo ist denn in unserer Pfarrei, in unserer Gemeinde wirkliche Not? Gehen irgendwo, weiß ich was, Familien kaputt oder ist irgendjemand, der dabei ist, sich tot zu saufen oder mit Drogen kaputt zu machen? Sind wir als Kirche, als die, die für Jesus da sind, auch bei denen? Oder sind wir tendenziell dafür da, uns selber erst einmal zu erhalten? es gibt so eine Neigung bei uns, ne, dass wir erst einmal auch als Kirche auf uns schauen. Aber wir sind eigentlich berufen, der Welt das Evangelium zu sagen. Der Welt nicht nur zu sagen, sondern zu zeigen, dass Jesus in seiner Liebe gegenwärtig ist. Wenn ich mit dem Kardinal Marx neulich über diese Situation gesprochen habe, dass viele Pfarreien fragen, Herr Bischof, was wird denn aus uns werden, wenn die Jungen nicht mehr kommen und wenn wir immer älter werden und wenn der Frauenbund findet keinen Vorstand mehr und solche Sachen gibt es überall. Der Kardinal Marx hat dann zu mir gesagt, ich frage jetzt immer zurück. Ich frage jetzt immer, was wird denn aus eurem Dorf werden, aus eurer Kleinstadt werden, aus eurem Ort werden, wenn Kirche nicht mehr da sind, wenn keine Christen mehr da sind, die sich kümmern, dass das Evangelium unter die Leute kommt und dass sich um die Armen und die, die irgendwie am Rand sind, gesorgt wird. Verstehen Sie, wir sind dafür da, der Welt das Evangelium zu verkünden. Das ist unser Dienst an der Welt und in der Welt. Dafür müssen wir ihn kennen. Dafür müssen wir ihn kennen. Wir können ihn im Anderen, im Armen, im Ausgestoßenen, wer auch immer ganz war, wir können ihn nur dort erkennen, wenn wir ihn innerlich schon erkannt haben. Wir können nur rausgehen und sagen, ich glaube, in dir ist auch der Herr gegenwärtig und ich will dir helfen, dass du ihn in deiner Seele entdeckst, wenn wir ihn schon erkannt haben. Wenn wir schon diesen Boden unter den Füßen haben, liebe Schwestern und Brüder. Versuchen wir miteinander uns zu erinnern, wofür wir da sind. Neu den Boden unter den Füßen zu gewinnen. Damit das, was hier eh schon so viel da ist und so wunderbar funktioniert, damit diese Kirche, in die sie so viel Herzblut investiert haben, auch eine Kirche wird, wo Menschen von außen kommen und sagen, ja, hier ist gut sein. Hier ist Gottes Gegenwart. Hier werde ich berührt im Herzen. Hier kann ich aufatmen. Hier werde ich aufgebaut. Hier darf ich dabei sein. Und ja, liebe Schwestern und Brüder, wir grenzen niemanden aus. Jeder ist zunächst einmal willkommen. Jeder. Wir sind Menschen, die dafür da sind, wie der Papst Franziskus sagt, dass das ein Haus der Barmherzigkeit des Vaters für alle Menschen ist. So erneuert sich Kirche. Und der Kernpunkt von alledem ist unsere Beziehung zu Christus. Alleine, persönlich und in Gemeinschaft. Wir sind sein Leib. Das feiern wir jetzt gleich, dass wir teilnehmen können an seinem Leib und seiner Gegenwart. Und dass das sich vertieft und stärkt und dass ihr daraus die Freude entdeckt und findet und lebt und pflegt, das wünsche ich euch an einem Tag wie heute. Alles Gute und Gottes Segen. Amen.